Willkommen zur dritten Folge von Irgendwie pathologisch, einem Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie und klinische Molekularpathologie, der ÖGPath, produziert vom Mitmedia Verlag. Mein Name ist Sebastian Bockhorn und ich führe auch heute wieder als Moderator durch diesen Podcast. Die Expertise steuern wieder die Pathologinnen Sophia Petschnack und Maja Nackenhorst bei.
Hallo.
Hallo.
Wir erkunden ja fallbezogen alle Teilbereiche der Pathologie, die wir in den einzelnen Folgen beleuchten. Die Histologie, Mikrobiologie, Molekularpathologie, Prosektur und Zytologie. Heute hast du, Sophia, einen Fall aus der Molekularpathologie mitgebracht, aus einem Teilbereich, der die histologische und immunhistochemische Untersuchung, die wir schon in unserer ersten Folge kennengelernt haben, ergänzt. Mir fällt in erster Linie die Analyse von genetischen Aberrationen, also Veränderungen des Erbguts in soliden Tumoren oder auch bei hämatologischen Erkrankungen ein. Liege ich da richtig?
Ja, schon sehr sogar. Also Mutationsanalysen sind so das Hauptthema.
Aber zählt auch die schon im letzten Fall besprochene PCR-Analyse zu den molekularpathologischen Untersuchungen?
Auf jeden Fall. Und da auch auf jeden Fall auch dann, zumindest seit der Corona-Pandemie, ist es ja sehr weit bekannt, PCR-Analysen, CT-Werte, denen wir nachjagen oder auch nicht. Und die Erregerdiagnostik mit PCR ist auch zum Teil natürlich molekularpathologische oder molekulare Analyse.
Okay, super. Jetzt bin ich zweimal richtig gelegen. Bevor ich das wieder ruiniere, kommen wir lieber gleich zum Fall. Was hast du uns heute mitgebracht, Sophia?
Ja, in den letzten zwei Folgen haben wir schon spannende Fälle gehört, die waren aber auch vielleicht eher außergewöhnliche Fälle. Und dieses Mal möchte ich einen Fall gemeinsam erarbeiten, der so leider sehr häufig vorkommt. Und zwar geht es diesmal um Krebserkrankungen, was eigentlich doch ein großer Teil unseres Pathologengeschäftes quasi ist, ja. Nämlich die Diagnostik von Krebserkrankungen. Und wie da die Molekularpathologie mitspielt oder was sie dann auch Richtung Therapiemöglichkeiten beisteuert, das möchte ich mit diesem Fall quasi gemeinsam erläutern.
Klingt spannend.
Ja, und bei meiner Patientin, die ist 1962 geboren. Und hat 2006 im Alter von 43 Jahren, ist sie schon zum ersten Mal vorstellig geworden bei uns im Krankenhaus. Das heißt, sie ist schon eine Zeit lang her. Und damals hatte sie in der Mammographie ein ca. 4 cm großes suspektes Areal. Und was wird dann wohl natürlich als erstes gemacht werden, wenn wir jetzt wenn wir jetzt so einen Tastbefund haben oder auch dann das in der Mammographie das Ergebnis.
Was war der BI-RADS-Score? Den haben wir ja auch schon mal besprochen. Verdächtig.
Ja,
dann biopsieren.
Biopsieren, genau. Also da spielen wir quasi, was vielleicht schon der breiten Bevölkerung schon gar nicht so bekannt ist, dass wir ja bei diesen ganzen Biopsien und Krebsdiagnostik eigentlich eine der Hauptrollen spielen. Genau, und da haben wir diese Biopsie dann bekommen. 2006 waren auch noch die WHO-Klassifikationen, nach denen wir uns richten, die verändern sich ja stetig. Das heißt, die Diagnose würde heute vielleicht nicht ganz so heißen. Aber es wurde halt grob gesagt ein Mammakarzinom festgestellt. Und ich habe mir jetzt einmal angeschaut, auch die Inzidenzen von Krebserkrankungen laut der Statistik Austria. Und wie vielleicht zu erwarten, die zwei, die am meisten mitspielen, sind wohl Brustkrebs und fällt euch vielleicht auch ein, was mal das zweite sein könnte. Ich finde, das ist so jetzt, das teilt sich so schön auf Mann und Frau.
Ja, das Prostatakarzinom.
Das Prostatakarzinom, ja.
Classic.
Also es ist doch sehr häufig und eigentlich ein Thema, was viele im Bekanntenkreis oder im Familienkreis vielleicht doch auch kennen.
Mhm.
2006 hatte sie eben schon das 4 cm große Mammakarzinom. Und damals wurde halt eben so eine Teilresektion gemacht von der Mama.
Mhm.
Und in der Sonographie haben sie geschaut, wie die Lymphknoten ausschauen in der Axilla. Also diese axilläre Lymphknotendissektion war damals noch auch ein Thema. Und was wir ja auch immer wieder diskutieren, ein Thema, was immer
der
Gefrierschnitt, genau.
Heieiei.
Ob der dazu kommt oder nicht, also ob man einen Gefrierschnitt macht. Also man hat eine schnelle Diagnostik, also eine schnelle Erstdiagnose. Das macht aber zum Teil... Dadurch, dass die Methode der Aufarbeitung eine andere ist, hat man auch zum Teil Artefakte und sieht nicht alles so, wie man es in dem langsam verarbeiteten Material hätte.
Ja, also man muss sich immer die Frage stellen, ob ein Gefrierschnitt wirklich sinnvoll ist.
Genau. Ob man das Material damit vielleicht auch verschwendet.
Ja.
Also das Gewebe, was man da bekommt. Also ein Gefrierschnitt von einem sehr kleinen Anteil, aus dem man dann aber eigentlich die ganze Diagnostik machen will, wäre eigentlich in den allermeisten Fällen nicht sinnvoll.
Kann ich ganz kurz zusammenfassen, die Patientin kommt vor 18 Jahren, 2006, ins Spital, hat diesen Tumor in der Brust, der wird biopsiert, es werden aber auch die axillären Lymphknoten, die der Brust am nächsten sind oder im Abflussbereich der Brust sind, werden jetzt herausgenommen und...
Also nicht gleich bei der Biopsie, sondern zuerst war die Biopsie, dann hat man mal festgestellt, das ist definitiv ein Mammakarzinom und es wurde halt entschieden, dass man diesen 4 cm Tumor entfernen möchte. als Teilresektion. Wenn man bedenkt, es hat sich sehr gewandelt, dass man ja von diesen Mastektomien, wo man die gesamte Brust entfernt, ja in den allermeisten Fällen wegkommt und eigentlich nur mehr Teilresektionen macht. Und es wurde halt eben auch sonografisch im Achselbereich, in der Axilla, kontrolliert eben, ob die Lymphknoten auffällig sind. Und da zeigte sich einer auch schon, der von der Größe her und so fraglich pathogen, also fraglich infiltriert auch schon ist. Jetzt sind wir jetzt quasi aber schon fast bei der Teilresektion, aber ein großer Teil, Maja,
ja,
der hat vorher gefehlt, den ich euch jetzt vergessen gehabt. Die Fangfrage, wenn wir die Biopsie haben.
Ja, machen wir Immunhistochemie natürlich, ein immunhistochemisches Profil, genau. Viele, viele Karzinome werden eben nicht einfach nur unter dem Mikroskop angeschaut, sondern dann auch noch mit Spezialfärbungen immunhistochemisch betan, weil das wichtig ist für die Therapieentscheidung. Gerade bei den Mammakarzinomen gibt es ganz verschiedene Therapien, je nachdem, was die Tumore exprimieren. Es gibt zum Beispiel die sogenannten triple-negativen Mammakarzinome. Da können sie weder Östrogenrezeptor noch Progesteronrezeptor noch das sogenannte HER2.
Genau, da komme ich dann eher noch dazu, was das genau ist.
Ja, perfekt.
Ja, also das ist ein wichtiger Teil. Das heißt, wir haben jetzt bei der Patientin eben, ist halt Immunhistochemie durchgeführt worden, zu dieser Biomarkertestung, wie du schon erwähnt hast. Und da ist halt eben wichtig, den Östrogen- und Progesteronrezeptor initial anzuschauen, weil die Rezeptoren stimulieren an sich das Tumorwachstum. Das heißt, wenn eine Tumorzelle von diesen Rezeptoren viele hat und dann auch deaktiviert werden, dann würde der Tumor halt eben besonders gut wachsen, besonders gut proliferieren. Und das macht man sich zunutze. Das heißt, wenn man feststellt, dass die Tumorzelle viele von diesen Rezeptoren hat, dann kann man sie auch therapeutisch blockieren, beziehungsweise dann den Östrogenspiegel senken und diese Östrogenrezeptoren halt eben blockieren, damit der Tumor nicht so wachsen kann. Das wird mittlerweile auch schon oft, bevor man überhaupt operiert, genutzt, dass man diese Östrogenrezeptoren oder diese Hormonrezeptoren blockiert. Und das andere ist halt eben der HER2. Der ist vielleicht auch ein bisschen schwerer zu erklären, also das HER2 neu testen. Im Prinzip ist es auch ein Rezeptor, der mit einer anderen Art von Therapie auch blockiert werden kann. Das heißt, das sind immer diese drei Rezeptoren, Östrogen, Progesteron und HER2, die man testet, um Therapieansprechen definieren zu können.
Das heißt, wenn man vor der Resektion therapiert, dann spricht man von der neoadjuvanten Therapie.
Mhm. Aber dann nicht Chemotherapie, sondern also Antihormontherapie. Genau.
Hormontherapie in der Fall, ne?
Damit halt der Tumor schon kleiner wird und dann auch besser zum Operieren ist. Also da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten zum Glück. Genau, sie wurde operiert auf jeden Fall. Es wurde dieses Teilresektat gemacht von der Brust und es wurden halt eben, weil diese Lymphknoten im Ultraschall schon auffällig waren, nicht nur diese auffälligen entfernt, sondern in diesem Fall wurde auch das gesamte axilläre Fettgewebe entfernt. Vor allem, weil es eben 2006 waren und diese Klassifikationen sich, also damals noch anders waren wie heutzutage. Also insgesamt wurden 11 Lymphknoten entfernt und 4 der Lymphknoten waren noch betroffen. Also es war schon doch weiter fortgeschritten, aber man muss sagen, 2006, und ich spreche von dem Fall, das heißt, sie lebt jetzt noch immer.
Trotzdem hat man ja recht viel Zeit.
Ja, genau.
Ja, verschafft.
Also kein schlechtes Outcome. Mittlerweile haben wir viele Tumorerkrankungen, die wirklich sehr gut behandelt werden können.
Ja.
Genau. Und im Nachhinein, weil diese Hormonrezeptoren waren positiv.
Das ist mal gut für die Patienten.
Hat man auch weiter behandelt mit einem Östrogenrezeptor-Modulator. Das ist das Tamoxifen. Das ist, glaube ich, im Studium eins von den wenigen, die man lernt.
Das ist ein ganz altes, klassisches Chemotherapeutikum, ist ein Spindelgift. Also eins so der ältesten Chemotherapeutika, glaube ich, die wir kennen.
Mhm. Ja, aber ich würde nicht jetzt von dem Fall sprechen, wenn wir nicht auch was Aktuelles von ihr hätten. Also seit 2006 dann eben nach dieser Resektion mit der Therapie eigentlich ist sie gut gewesen. Und sie ist jetzt aber aktuell gekommen wegen Thoraxschmerzen.
Mhm.
Schon seit 6 Monaten, jetzt aber progredient. Und es wurde ein CT durchgeführt. Primär eigentlich wurde auch was anderes gedacht. Fällt euch vielleicht ein, auch wenn man jetzt diese ganze Vorgeschichte mit dem, quasi man ist auf einer Notfallabteilung und es kommt jemand mit Thoraxschmerzen, eine Frau.
Wie alt ist die Patientin nochmal?
Die ist jetzt 62.
Eine Frau ist die Pulmonalembolie häufig.
Genau, ich glaube, das ist das, was so viele vielleicht noch an den Myokardinfarkt.
Myokardinfarkt muss man auch mal.
Ja, ist sie relativ jung noch dafür.
Für den Myokardinfarkt?
Mit 62? Na gut.
Ja, genau.
Das wissen wir ja auch nicht. Gott sei Dank ist kein Notfallmedizin-Podcast, weil es gibt natürlich schon beim akuten Thorax gibt es natürlich noch, also Myokardtamponade und Aortenaneurysma natürlich, also irgendeine Aortendissektion oder so.
Aortendissektion ist gar nicht so schlecht.
Gar nicht ein Klassiker. Ne. Da ist zum Beispiel diese Prokop, unsere ehemalige Innenministerin, das ist sehr lang her, dürfen wir auch noch nicht zur Wahl. Aber die war eine Sportlerin, weil, glaube ich, für Österreich hat sie doch eine Spitzensportlerin. Aber ich glaube, die war auch ein bisschen über 60. Hoppa. Und ist dann eigentlich sehr schnell verstorben an dieser Ordnung.
Obwohl man sagen muss, seit 6 Monaten Progredient wird jetzt wahrscheinlich nicht.
Stimmt.
Ich meine, gibt es natürlich auch, ohne jetzt zu weit abdriften zu wollen, also du kannst natürlich auch eine Art Aneurysma haben, das langsam wühlend dissoziiert, aber es ist
das stimmt,
natürlich
ja.
nicht, es wäre jetzt nicht das erste, woran man denkt.
Aber der Schmerz wäre dann halt vielleicht auch komisch.
Ja, der passt auch nicht, also das passt, so passt nicht so richtig. Mhm.
Auf jeden Fall, es wurde primär eine Pulmonalembolie gedacht und es wurde eben ein CT durchgeführt und da zeigt sich aber was anderes und zwar ein Tumor, der an der Thoraxwand so rechtzeitig wächst. Und dort aber auch schon in Rippen und Sternum einwächst eigentlich. Also so Osteolysen im Sternumbereich, im Brustbeinbereich. Genau, jetzt ist aber schon eigentlich das Mammakarzinom recht lang her. 2006 ist eben doch schon eine Zeit lang her. Das heißt, dass es jetzt unbedingt eine Metastase von diesem Mammakarzinom sein muss, ist jetzt, finde ich, jetzt nicht primär da.
Nö.
Es überrascht manchmal, finde ich, wie, also wir leben ja alle auch viel länger, man ist jetzt noch nicht so alt, aber wie viele Tumore manche Menschen gleichzeitig haben können.
Kommt gar nicht so selten vor, dass die Leute 2 Sachen haben oder manchmal auch 3.
Und man einfach nicht daran denkt und man sich denkt, das muss jetzt dieselbe Krebserkrankung sein und dann ist es doch was Zweites.
Ja.
Ganz kurze Zwischenfrage, ist es dann so, dass ihr dann ja oft drauf kommt, wenn jetzt jemand vermutet, jemand hat eine Krebs als sozusagen Grunderkrankung und jetzt taucht woanders eine Raumforderung auf und man geht davon aus, dass es auch eine Krebszelle ist und denkt sich, na gut, das ist eine Metastase, das Primum hat er Hausnummer im Darm und jetzt hat er in der Leber, ich meine, klassische Lebermetastase und dann kann es aber sein, dass es vielleicht doch ein normales hepatozelluläres Karzinom ist zum Beispiel. Und da kommt dann ihr drauf, weil er wird biopsiert und ihr seht es dann.
Es ist halt für uns manchmal natürlich auch schwer, weil dann hat man die Biopsie von einer Metastase, die sind meistens dann schon recht niedrig differenziert. Das heißt dann nur vom histomorphologischen Aussehen sieht man ja dann gar nicht, in welche Richtung es gehen kann. Und dann hilft uns auch wieder die Immunhistochemie, dass wir versuchen einzuschätzen, was könnte das jetzt sein? Was könnte die primäre Zelle gewesen sein, von der es ausgegangen ist?
Also im besten Fall ist in meinem Beispiel, ich habe einen Darmkrebs, sagen wir, den Blutkreislauf wird er in die Leber, wird in eine Porte oder so, wird er in die Leber verpflanzt und bildet dort eine Metastase. Und im besten Fall sehe ich, okay, das eindeutig sind das Enterozyten.
Das ist einfach schon so von der Morphologie her so ausschaut. Das ist schon so kribriform, tubuläre.
Und das seht ihr dann. Aber wenn es niedrig differenziert ist, heißt es im Endeffekt, dass es primär einfach ausschaut wie eine Zelle und man ist nicht ganz sicher.
Wie eine Tumorzelle. Also man hat manchmal schon so ein bisschen Anhaltspunkte, aber oftmals ist es dann so, dass man vielleicht primär gar nicht mehr weiß, in welche Richtung es gehen könnte.
Mhm.
Ja, also was machen wir wohl. Wir haben was gefunden, wir wissen nicht,
Biopsie?
Was es ist. Wir biopsieren, genau. Also es wurde wieder eine Biopsie gemacht und wir haben dann halt eben mehrere von diesen Stanzzylindern bekommen und hier halt eben, wie wir jetzt gerade gesagt haben, recht unspezifische Tumorzellen. Einfach polymorphe, das heißt sehr unregelmäßige Zellen, die wir weiter untersuchen müssen. Und da ist vielleicht gleich die Frage, wir haben verschiedene Antikörper, die haben wir, glaube ich, in der ersten Folge haben wir so grob darüber gesprochen, dass die Immunhistochemie, wir nutzen es ja aus, dass gewisse Zellen gewisse quasi Eigenschaften haben und wir dann immunhistochemisch die dann quasi nachweisen können und uns sichtbar machen können im Mikroskop.
Ich hätte gern Pan-Cytokeratin.
Ja, das war dieses Sicherheits-Cytokeratin.
Ja, genau.
Auf jeden Fall sind sie Cytokeratin-positiv, es sind epitheliale Zellen, genau.
Okay. Ja, nachdem wir das Original-Immunprofil des Ursprungstumors kennen, würde ich tatsächlich auch wieder Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor und das HER2 drüber färben. Und noch so ein Mamamarker Gatter 3.
Ja, auf jeden Fall.
Bin den letzten beiden zumindest nicht ausgestiegen. Was ist Gatter 3?
Also meine Strategie ist jetzt eigentlich nur zu schauen, erstmal in welche Richtung geht der Tumor, weil es gibt durchaus auch Mammakarzinom nach Radiatio entwickeln die Leute manchmal Angiosarkome. Und um zu unterscheiden zwischen eventuell was mit dem Ursprungstumor zu tun hat oder halt einer sarkomatösen Komponente, mache ich das Pan-Cytokeratin. Dann weiß ich, es ist schon mal ein Karzinom und kein Sarkom. Und dann weiß ich ja, dass sie eben das Mammakarzinom hatte. Und
bestenfalls, wenn es auf der klinischen Handkarte draufsteht.
Wir finden irgendwie raus, dass sie das Mammakarzinom hatte. Und jetzt versuche ich zu schauen, das ist mal mein erster Schritt, passt mein Tumor, den ich jetzt habe, zu dem Tumor, den ich damals hatte? Und ist es das Gleiche? Und Gatter 3 ist ein Marker für, wenn das Gewebe, also Brustgewebe kann Gatter 3, normales Brustgewebe kann das auch. Und es gibt urotheliale Gewebe, die das können. Das heißt, damit sichere ich mich ab sozusagen in Richtung, es ist, der Ursprung ist mal aus der Mama. Das ist in dem Fall hier mein
genau.
Ziel.
Also wir nutzen quasi unterschiedliche Immunprofile aus, um festzustellen, wo es her ist. Und jetzt sind wir quasi im Lungenbereich, das heißt die Differentialdiagnose sollte eigentlich ein Lungenkarzinom sein.
Nur ganz kurz nochmal zur Lokalisation. wir sind, du sagst, in der Lunge oder sind wir auch schon bei der Pleura, Pleuraspalte?
Also uns liegen zumindest nur die Informationen vor, ohne jetzt genau das CT zu kennen, dass es halt eben im Thoraxwandbereich und auch schon in die Lippen einwachst, nach außen raufwächst.
Es wächst nach außen raus, nicht nach innen rein.
Genau, so in die Richtung.
Okay, dann hätte ich gerne noch ein TDF1.
Ja.
Das ist der Lungenmarker. Aber es ist der Lungenmarker.
Genau. Nein, es ist nicht von der Lunge, es kommt raus, es ist halt eben vom Immunprofil her der zur Mama zugehörig, also es ist dieses Mamakarzinom, was jetzt tatsächlich halt, ich glaube, wenn ich mich jetzt wieder nicht erzähle, 18 Jahre später,
ja.
doch metastasiert ist. Was ja doch eine wirklich lange Zeit ist, aber auch das muss man immer wieder bedenken.
Ja, Mamakarzinome können leider recht spät immer mal wieder auftauchen.
Genau.
Aber hatte die Patientin dann auch lokal ein Rezidiv oder ist es wirklich?
Nein, es ist nur
Metastase in die Brustwand.
Genau.
Und kann man dann davon ausgehen, dass die Metastase damals schon abgewandert ist und durch irgendwelche Faktoren dann plötzlich zu wachsen beginnt?
Es waren anscheinend noch einzelne Zellen irgendwie doch im Körper übrig. Also nach dieser Resektion wurde halt eben, wie wir besprochen haben, diese Antihormontherapie weitergegeben. Wobei nicht so ganz klar ist, wie lange das dann weitergegeben worden ist. Vielleicht hat sich da doch irgendwo quasi ein paar Tumorzellen schlafend gelegt oder welche Faktoren dann wirklich dazu beitragen, dass so spät wieder eine Metastase kommen kann. Ich glaube, das spielt, wie ist man so schön, multifaktoriell wahrscheinlich. Also man muss trotzdem dran denken. Es darf nicht primär ausgeschlossen sein. Immer wenn man so Biopsien kriegt, ist, glaube ich, eins der, zumindest ich mache das so, dass ich mal nachschaue, was hat der Patient alles, was hatte der Patient alles. Gerade zum Beispiel bei Melanome, dass man dann nachschaut und feststellt, ach ja, da hat keiner dran gedacht, vor ein paar Jahren wurde mal ein Melanom der Haut.
Die können auch recht fies sein und auch sehr vielgestaltig irgendwie.
Und doch eine Zeit lang wieder brauchen, bis wieder was da ist.
Ja.
Okay, also es ist wie gesagt jetzt bewiesen, sie hat jetzt eine Metastase von diesem Mammakarzinom. Und gleich die nächste Frage von mir, also in Prüfermanier.
Ja.
Was sollten wir jetzt wohl vielleicht als nächstes machen wieder?
Haben wir ein PD-L1 bestimmt?
Nein, das haben wir nicht tatsächlich.
Sollten wir vielleicht auch noch tun?
Das können wir machen, genau.
Also wir wollen nochmal das Immunprofil, also wir wollen nochmal Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor, HER2.
Genau.
Einfach um zu schauen, ob sich das halt in diesen vielen, vielen Jahren doch geändert hat, weil das können die durchaus auch mal machen, dass sie eben nicht mehr das Gleiche.
Genau, dass sie einfach diese Hormonrezeptoren nicht mehr exprimieren oder nicht mehr zeigen. Und es hat sich in der Hinsicht geändert, also Progesteron war ursprünglich positiv, der ist jetzt negativ. Östrogenrezeptor ist schon noch positiv, also der zeigt noch alle Scores und ist noch eigentlich da.
Okay, das heißt, therapeutisch kann man da immer noch ansetzen.
Genau.
Ja.
Man muss ja jetzt dran denken, es ist ja quasi wie die natürliche Selektion oder Evolution, die Tumorzellen überleben natürlich die, die die besten Voraussetzungen haben, die jetzt nicht auf die Therapie reagiert haben. Deswegen haben wir dann auch teilweise dieses unterschiedliche Profil dann zum Vortumor. So jetzt therapeutisch eben, wenn man jetzt zu einem Progress ist, gibt es halt eben solche anderen Inhibitoren, die man gibt. Das sind diese CDK4/6-Inhibitoren. Das ist wieder eine molekulare Struktur eigentlich, die man angreift. Das heißt, es ist eigentlich therapeutisch schon viel auf molekularer Ebene mittlerweile bei Tumorerkrankungen. Dass man wirklich jetzt schaut, welche Rezeptoren, auch wenn man noch gar nicht jetzt auf PCR-Basis analysiert, sondern nur unter Anführungszeichen auf Immunhistochemie-Basis, spielt da jetzt halt die molekulare Thematik damit rein.
Wo ist dann genau die Trennlinie zwischen Immunhistochemie und dann der echten Molekularpathologie? Also bei der Immunhistochemie, da können wir auch schon Dinge herausfinden, also die molekulare Struktur, molekulare Ziele finden.
Ja.
Warum brauche ich dann überhaupt die Molekularpathologie?
Für weitere Informationen. Aber generell die Immunhistochemie, wie der Professor Klimpfinger immer so gern sagt, ist die molekulare Diagnostik auf Proteinebene. Also es ist schon eine molekulare Diagnostik, die sich einfach jetzt über die Molekularpathologie mit anderen Methoden weiterentwickelt hat, um noch mehr Informationen liefern zu können. Genau, also der Standard jetzt eben in dem Setting wäre jetzt meines Wissens, aber ich bin jetzt keine therapeutisch tätig, ich bin ja nur für die Diagnostik da, CDK4/6-Inhibitoren und da gibt man normalerweise eben noch einmal so eine Antihormontherapie dazu. Also weil wir haben ja gesagt, der Östrogenrezeptor ist noch immer erreichbar, den können wir noch immer blockieren, theoretisch. Und der Vorteil halt eben von diesen ganzen Inhibitoren ist, dass sie an sich als weniger toxisch als diese klassische Chemotherapie, die wir alle gehört haben und kennen, wirkt. Jetzt haben wir aber gesagt, dass dieser Östrogenrezeptor, den wir jetzt da blockieren wollen, der ist jetzt unser Ziel und der kann sich auch weiterentwickeln oder der kann ja auch sich verändern. Und oft in die Richtung, da ist jetzt eigentlich die Molekularpathologie, die da jetzt weiter dran arbeiten muss, quasi um die bestmögliche Therapie zu entwickeln für die Patientin.
Okay, also was habt ihr gemacht?
Was haben wir gemacht? Also es ist jetzt relativ neu eigentlich, dass wir hier nämlich weitere Möglichkeiten haben. zumindest, ich glaube, meines Wissens erst seit Ende letzten Jahres ist überhaupt die Therapie so richtig da.
Ja.
Und wir wollen jetzt analysieren, ist jetzt diese stärkste Tumorzelle, die da jetzt 18 Jahre gewartet hat auf ihre Chance,
ja,
hat die sich jetzt so verändert, dass dieser Östrogenrezeptor anders aussieht und ist das Gen dazu mutiert als Basis für diese, dass dieser Rezeptor anders aussieht. Und das ist ja, wenn man sich vorstellt, so Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, dass das Schloss sich einfach verändert hat und der Schlüssel, das heißt die Antihormontherapie, die wir geben wollen, eigentlich gar nicht mehr drauf passt. Und dafür analysieren wir jetzt quasi dieses Biopsat, was wir haben, auf die Mutation. Das heißt, der erste Schritt ist, wir werden die DNA aus dem Tumor isolieren und dann diese DNA aufsequenzieren, um Mutationen zu suchen. Das heißt, wir haben uns angeschaut, ob das ESR1-Gen mutiert ist. Da gibt es auch definierte Mutationen, die man sucht. Die sind auch schon bekannt und eben relativ gut erforscht. Und tatsächlich, wir haben bei ihr eine ESR1-Mutation gefunden.
Sehr cool.
Was bedeutet das dann für uns?
Was bedeutet, genau, das ist jetzt die Konklusion. Es bedeutet, dass wir jetzt für sie, es gibt eine neue Therapie, die eben für solche veränderten Östrogenrezeptoren wirken kann. Das heißt, würden wir jetzt mit der alten Schema eben diese CDK6/4-Inhibitoren und halt eben einen klassischen Östrogenrezeptor-Modulator oder Inhibitor geben, dann wird das ihr nicht mehr so gut oder nicht mehr helfen können, weil ihr Rezeptor schaut anders aus von dem Tumor. Und damit geben wir jetzt eine neue Art von Therapie, die jetzt auf diesen veränderten Rezeptor angreifen kann und ihr quasi damit dann halt eben wieder zu nutzen ist, dass der Tumor kleiner wird und nicht weiter metastasiert, nicht weiter sich ausbreitet. Genau, weil an sich ist es ja so, das Ziel ist ja aktuell mit diesen molekularen Targets und so, einerseits hat man therapeutische Möglichkeiten, die, wie wir gesagt haben, weniger toxisch sind, das heißt meist weniger Nebenwirkungen machen, dann oftmals sogar schon als Tablette einzunehmen sind, das heißt man muss jetzt nicht ins Krankenhaus und ewig Chemotherapie, Infusionen sitzen oder ähnliches. Und eigentlich ja der Wunsch wäre, dass wenn wir immer mehr solche Therapien entwickeln, dass die Krebserkrankung wie eine andere chronische Erkrankung wird. Das hätte man jetzt Diabetes oder Bluthochdruck und dann hat man halt eine Krebserkrankung, die man mit einer Tablette quasi am Tag schlafen legt. Und ich finde, das ist einfach ein schönes Beispiel von einer, also ein schönes, es ist natürlich, Krebserkrankungen sind immer traurige Beispiele, aber dass es nicht mehr sofortige Todesurteil bedeutet, wenn man jetzt eine Brustkrebserkrankung diagnostiziert bekommt, sondern dass es viele therapeutische Möglichkeiten gibt und das ist dann auch nicht die letzte, die man anwenden kann, um das einfach lange rauszuzögern und trotzdem eine gute Lebensqualität zu haben.
Gibt es schon ein Follow-up zu ihr oder ist das noch zu rezent?
Also sie kriegt jetzt diese Therapie, es geht ihr an sich gut damit und jetzt wird man halt sehen genommen.
Spannend.
Ich stelle mir das ein bisschen als Paar vor. Also ich finde diesen veränderten Rezeptor zum Beispiel und es gibt dann dazu auch eine passende Therapie, eben Präzisionsmedizin, so das Schlagwort der letzten 10 Jahre. Aber seid ihr dann auch, also seid ihr dann als Pathologinnen auch das Paar zu den Onkologinnen? Wie schaut da die Zusammenarbeit in so einem Setting aus? Bespricht man sich da auch außerhalb des spezifischen Falles? Also ihr braucht ja eben diese diagnostischen Mittel, dass ihr da feststellen könnt, dass man sich da abstimmt. Wie läuft das ab?
Genau, also da gibt es die ganz, ganz wichtigen Tumorboards. Also das sind Meetings, interdisziplinäre Meetings, wo man sich entweder in Person oder auch teilweise digital online zusammenredet. Da ist immer jemand von der Onko dabei, da sind meistens die Kolleginnen von der Radiologie dabei. Es ist eigentlich immer auch Patho. Also in den allermeisten Fällen braucht man eben für Tumordiagnostik und Therapieplanung eine Pathologin. Und dann je nachdem, in welchem Organgebiet man sich eben aufhält. Bei gynäkologischen Tumoren sind logischerweise dann die Kolleginnen von der Gynäkologie dabei. Und es gibt auch spezielle molekulare Tumorboards, weil das jetzt eben einfach so prominent und so wichtig ist. Da wird dann wirklich im Detail werden die verschiedenen Mutationen besprochen, die verschiedenen Therapieoptionen, auch weil sich so viel tut. Also da gibt es große, wichtige interdisziplinäre Meetings.
Vielleicht ganz kurz noch zum Fall. Warum hast du jetzt genau den Fall herausgesucht unter all denen, die du hättest wählen können?
Also ich wollte einen Fall präsentieren in dem Rahmen, der häufig auch vorkommt. Also damit jetzt nicht etwas ist, was jetzt sehr ausgefallen ist. Natürlich finden wir immer wieder Mutationen oder immer wieder. Man kommt, stoßt immer wieder auf Mutationen, die ausgefallen sind und sehr spannend sind. Aber das ist jetzt vielleicht nicht der Standardfall. Aber in dem Setting, also Brustkrebs ist sehr häufig. Und das soll einen Überblick geben, wie läuft es ab, was testen wir eigentlich alles aus, um die optimale Therapie für Patienten zu ermöglichen. Und auch wenn es jetzt nicht 18 Jahre später ist, selbst wenn es jetzt 5 Jahre später ist, eine Metastase, was können wir alles schon beisteuern, damit wir dann wirklich die bestmögliche weitere Therapie geben? So, das ist so der Hintergrund zu diesem Fall.
Jetzt sind 18 Jahre eine lange Zeit und ihr habt aber doch die Information von damals, auf die habt ihr schon zugreifen können. Also
ja, die war tatsächlich da. Nicht immer ist die Information da.
Eben, das führt mich zur nächsten Frage. Ich meine, ist das häufig, dass ihr sagt, okay, eigentlich wäre es super, wenn wir da mehr wüssten, aber da ist nichts vorhanden?
Ja, freilich. Also kommt natürlich immer wieder vor, je vernetzter die Krankenhausinformationssysteme, desto besser ist es für uns, weil wir dann einfach mehr Chance haben, in den Akten irgendwelche alten, wichtigen Dokumentationen zu finden, die vielleicht auch einfach im Laufe der Zeit eben untergehen. Teilweise denken die Patientinnen oder Patienten dann selber gar nicht mehr dran, dass da ja mal was gewesen ist. Gut, beim Brustkrebs jetzt vielleicht nicht, das bleibt, glaube ich, schon. Aber gerade bei so kleinen Hautkrebsgeschichten oder so, da vergessen die Leute dann selber drauf. Also
oder einfach die Details, die für uns interessant wären.
Voll.
Vielleicht, dass jemand sagt so, ja, also natürlich, ich hatte Brustkrebs vor so und so vielen Jahren, aber welcher Typ war es genau und welche Hormonrezeptoren,
das wissen
die Patienten
natürlich
selber
nicht,
natürlich jetzt nicht. Oder auch welche Therapie genau, welche Medikamente wurden gegeben.
Stimmt, ja.
Das ist dann schon schwieriger.
Ja.
Außerhalb dieses Tumorboards, dieses Rahmens, gibt es da auch Kontakt zu den behandelnden Ärztinnen, die dann sagen, ihr habt das Präparat schon lagern und könnt ihr das nochmal anschauen. Wir vermuten doch, dass wir in eine andere Richtung therapeutisch agieren können.
Auf jeden Fall. Zumindest bei uns ist es so, dass wir eigentlich sehr oft angerufen werden von unserer Onkologie und man darüber spricht und so. Ich glaube, bei euch, dadurch, dass ihr Pager habt, ist es vielleicht ein bisschen besser.
Also auch wir halten viel Rücksprache natürlich. Und nachdem wir bei uns im Haus sind wir halt in Spezialgruppen eingeteilt, das heißt, man kennt meistens die Leute aus seiner Spezialgruppe, dann halt nochmal enger, recht niederschwellig der Austausch eigentlich.
Also es ist eigentlich immer sehr positiv.
Ja, also ich finde auch, dass da profitieren auch alle davon. Wir profitieren, die Kliniker profitieren, die Patientinnen profitieren. Also das ist schon sehr wertvoll.
Ja, dann sage ich mal vielen Dank für den Fall. Du hast von der Unterscheidung zwischen Karzinom und Sarkom gesprochen.
Ja. Yeah.
Was ist da genau der Unterschied und wie stellt ihr denn am einfachsten fest?
Vielleicht noch ganz kurz zur erweiterten Erklärung. Ich habe es vorhin erwähnt, dass man mit gewissen immunhistochemischen Markern, in diesem Fall unserem Panzytokeratin, ganz einfach unterscheiden kann in vielen Fällen, ob es sich um ein Karzinom oder ein Sarkom handelt. Karzinome sind bösartige Neubildungen, die aus epithelialem Gewebe entstehen. Also wir als Menschen sind ja eigentlich nichts anderes als ein großer Gewebshaufen und das sind eben teilweise epitheliale Gewebe und dann gibt es sogenannte Binde- und Stützgewebe, also zum Beispiel Fettgewebe und auch die können natürlich entarten und werden dann aber eben nicht Karzinome genannt, sondern Sarkome. Also wenn jetzt mein Fettgewebe sich entscheidet, bösartig zu werden, dann ist es ein Liposarkom und kein Lipokarzinom. Und die muss man schon unterscheiden, weil natürlich auch da die Therapien ganz, ganz andere sind. Und das ist immer so der erste Schritt, wenn ich mir gar nicht sicher bin, was ich da überhaupt vor mir habe. Oft sieht man es schon, wenn man reinschaut. Ins Mikroskop kann man schon sagen, das schaut sehr epithelial aus oder eben sehr sarkomatoid. Aber wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich recht einfach mit so ein paar Markern in die richtige Richtung laufen.
Weil das Ding ist ja auch, wir arbeiten mit immer kleineren Biopsien im Vergleich zu früher, wo man vielleicht große Operationspräparate hatte, schon primär. Und dann, weil halt gleich das erste war, die OP, die ja auch wieder sehr invasiv ist und viele Nachteile in der Hinsicht hat, ist es ja jetzt so, dass man zum Glück nur mit kleinen Biopsien anfängt. Aber das bedeutet halt auch, dass wir wenig Material haben, wo wir mal aussuchen müssen, was können wir alles damit testen, bevor das Material weg ist.
Okay, muss man behutsamer damit umgehen. Also, beginnen wir mit der Blitzfragerunde. Wenn Pathologinnen eine Superkraft hätten, welche wäre das?
Ich interpretiere die Frage jetzt mal so, wenn wir uns eine Superkraft wünschen dürften, welche wäre das? Und es wäre Immunhistochemie auch für die völlig undifferenziertesten Karzinome irgendwie möglich zu machen, sodass selbst die noch irgendeinen Marker von ihrem Ursprungsgewebe exprimieren könnten. Weil damit könnten wir auch diese ungelösten Fälle, bei denen man so viel hin und her tut und so viel färbt und die können dann gar nichts mehr noch zuordnen zu einem Ursprungstumor. Und ich glaube, das ist ganz oft ist einfach die Frage, was war das jetzt wirklich für ein Tumor, wenn die schon so weit und so böse sind.
Was ist das Letzte, was du tust, bevor du nach Hause gehst?
Sämtliche Kaffeehäferl in meinem Büro einsammeln und versuchen, zum Geschirrspüler zu balancieren. Weniger fachlich, aber wahr.
Man muss sich tagsüber viel konzentrieren und das macht sehr viel Sinn, ja.
Vielen Dank, Sophia, für den Fall. Maja, du wirst den nächsten Fall präsentieren. Dabei wird es tatsächlich um die Prosektur gehen, also es geht um eine Leiche.
Tatsächlich, ja.
Ja, bin schon ganz aufgeregt.
Damit wir auch den Schatten der Pathologie nochmal ansprechen, werde ich nächstes Mal einen spannenden Fall von einem herztransplantierten Patienten vorstellen, der das Ganze leider nicht überlebt hat. Und warum, das werde ich euch dann nächstes Mal zeigen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon auf den Fall und hoffe, dass ich gemeinsam vor allem mit der Sophia zur Lösung beitragen kann. Und bevor ich zum Ende komme, darf ich mich noch direkt an unsere Hörerinnen wenden. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Kritik habt, freuen wir uns über eure Mail an irgendwie.pathologische@mitmedia.at. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und euch, Mai und Sophia, danke ich für den spannenden Fall und die interessanten Einblicke in euer Fach, die Pathologie.
Vielen Dank.
Danke.